Gandhis moralische Haltung könnte insofern mit derjenigen Kants verglichen werden, als ihm die Mittel über die Zwecke gingen. Jedenfalls notierte 1934 der Unabhängigkeitskämpfer und spätere erste Ministerpräsident Indiens, Jawaharlal Nehru, im Gefängnis über Gandhi, nachdem der wegen Missetätigkeiten in seinem Ashram die große Kampagne des zivilen Ungehorsams abgebrochen hatte: Nie wird er müde zu erklären, man müsse sich um die Mittel kümmern, dann werde das Ziel schon für sich selbst sorgen. Übrigens hat auch Gandhi eine goldene Regel formuliert. Die goldene Regel für das Verhalten ist die wechselseitige Toleranz, denn wir werden nie alle dasselbe denken und wir sehen die Wahrheit als Fragment und aus verschiedenen Perspektiven. Das Gewissen sagt nicht allen das Gleiche. Es ist deshalb zwar ein guter Führer für das individuelle Handeln, doch wäre es ein unerträglicher Eingriff in die Gewissensfreiheit der anderen, wollte man dieses Handlungsprinzip allen auferlegen. Die Vorstellungen der Menschen von wahren Interessen und gerechten Gesetzen sind verschieden. Diese Toleranzlehre kontrastiert mit Kants theoretischem Rigorismus, während Gandhis persönliche Praxis ihm zugleich entspricht. Er gab sich überzeugt, bleiben wird das, was ich getan habe, und nicht das, was ich gesagt oder geschrieben habe. Hängt also der Wert einer Moral von der Person ab, die sie vertritt oder verkörpert? Sokrates war ein griechischer Weiser und hat seine Lehre mit einem inszenierten Tod bezahlt. Kant war ein preußischer Professor und hat seine Lehre mit einem disziplinierten Leben bezahlt. Über den Unterschied schrieb der junge Doktorand Karl Marx in einem seiner Studienhefte, dass Sokrates Philosophie ist wesentlich seine eigene Weisheit, sein eigenes Gutsein, ist die alleinige Erfüllung seiner Lehre vom Guten, eine ganz andere Subjektivität, als wenn Kant seinen kategorischen Imperativ aufstellt. Da ist es gleichgültig, wie er als empirisches Subjekt sich zu diesem Imperativ verhält. Später in seiner Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie stellte Marx seinen eigenen kategorischen Imperativ auf. Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Der Mensch wird bis ins Innerste von der Gesellschaft geprägt, in der er lebt, und dennoch bleibt ihm die Möglichkeit zu verändern, was ihn geprägt hat. Wenn das nicht oder nicht mehr denkbar ist, wird auch Freiheit undenkbar. Die Stimme des Gewissens ist die innere Stimme der Gesellschaft, das Über-Ich, wie Freud es genannt hat, trotzdem ist sie nicht einfach Echo der Gesellschaft. Sie kann widersprechen, sich abwenden, Widerstand leisten bis zum Äußersten, wenn es darauf ankommt. Ein Jenseits von Gut und Böse gibt es nicht, mochte sich in einer so betitelten Schrift Professor Nietzsche in Basel auch über Professor Kant in Königsberg hermachen, die ebenso steife als sittsame Tartüfferie des alten Kant, mit der er uns auf die dialektischen Schleichwege lockt, welche zu seinem kategorischen Imperativ führen, richtiger verführen, dies Schauspiel macht uns verwöhnte lächeln, die wir keine kleine Belustigung darin finden, den feinen Tücken alter Moralisten und Moralprediger auf die Finger zu sehen. Nietzsche spricht von den Belustigungen in Kants Moralphilosophie, wie Schopenhauer von Belustigungen in Kants Definitionen des Schönen sprach. Tatsächlich ähnelt das interesselose Wohlgefallen bei der Bestimmung des Ästhetischen dem interesselosen Handeln aus Pflicht bei der Bestimmung des Moralischen. In Menschliches allzu Menschliches meint Nietzsche, mit etwas mehr Berechtigung als bei der Invektive in Jenseits von Gut und Böse, die Moral Kants verlange vom Einzelnen Handlungen, welche man von allen Menschen wünscht. Das war eine schöne, naive Sache, als ob jeder ohne weiteres wüsste, bei welcher Handlungsweise das Ganze der Menschheit wohlfahre, also welche Handlungen überhaupt wünschenswert seien. Es ist eine Theorie wie die vom Freihandel, voraussetzend, dass die allgemeine Harmonie sich nach eingeborenen Gesetzen des Besserwerdens von selbst ergeben müsse. Zuletzt noch ein Beschluss. Er entstammt der Kritik der praktischen Vernunft, ist viel zitiert und doch immer wieder schön. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Hier wird das Zitat meistens abgebrochen. Dabei kommt das dicke Ende erst noch. Der erstere Anblick einer zahllosen Weltenmenge vernichtet gleichsam meine Wichtigkeit, als eines tierischen Geschöpfs, das die Materie, daraus es ward, dem Planeten, einem bloßen Punkt im Weltall, wieder zurückgeben muss, nachdem es eine kurze Zeit, man weiß nicht wie, mit Lebenskraft versehen gewesen. Der zweite erhebt dagegen meinen Wert, als einer Intelligenz, unendlich, durch meine Persönlichkeit, in welcher das moralische Gesetz mir ein von der Tierheit und selbst von der ganzen Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbart.